2. Mose 12, 1 bis 13. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach: Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sprecht: Am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen. Dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen, und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israels soll es zur Abendzeit schächten. Und sie sollen von dem Blut nehmen und damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, mit ungesäuertem Brot, mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr sollt nichts davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten, sein Haupt samt seinem Schenkeln und den inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, so sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen, eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen, und in Eile sollt ihr es essen, es ist das Passa des Herrn. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh, und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich, der Herr. Und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen, und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für das Opfer am Kreuz. Denn du bist es, wie die Schrift sagt, das Passahlamm, das für uns geschlachtet ist. Bitte gib uns jetzt Gnade bei der Betrachtung deines Wortes, bitte öffne uns dein Wort, gib offene Herzen, in denen der Same deines Wortes einfallen kann. Amen. Es gibt einen Vers in Hebräer 10, Vers 1, der uns auch, wie wir die Bibel lesen sollen, auch Verständnis gibt. In Hebräer 10, Vers 1, da steht nämlich: Denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen alljährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die hinzutreten, niemals zur Vollendung bringen. Das heißt einfach, im Gesetz Moses, da sehen wir, wie Gott uns retten will. Und Gott hält sich an sein eigenes Gesetz. Ein weiser Bibellehrer sagte mal, die Bibel hat 5 Teile. Im Alten Testament wird die Erlösung vorbereitet, in den Evangelien wird sie durchgeführt, in der Apostelgeschichte wird sie verkündigt, in den Lehrbriefen erklärt und in der Offenbarung vollendet. Und wir haben jetzt hier diesen Text über das Passa, das Israel das erste Mal halten sollte, unmittelbar vor dem Auszug aus Ägypten. Und Ägypten ist immer ein Bild für die Welt und der Pharao für den Teufel, der die Seelen der Menschen knechtet. Es sind ja 400 Jahre gewesen, die Israel in Ägypten war, in dieser Sklaverei. Und 400 zeigt uns die perfekte Versklavung an. 4 ist immer die allumfassende Zahl, wir kennen die 4 Winde Norden, Süden, Osten, Westen. Und das mal 100, das ist die perfekte Versklavung unter Sünde. Also Israel damals in menschlicher Sklaverei, wir Menschen heute unter der Sklaverei der Sünde. Und sie sagt, die Macht des Todes, der Tod herrscht durch die Sünde, die Macht des Todes hat der Teufel. Und in Römer 5, Vers 12 steht dann Folgendes. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Hier haben wir ein niederschmetterndes Urteil über uns Menschen. Sagt, weil Adam einmal gesündigt hat, durch seine eine Übertretung ist der Tod zu uns alle gekommen. Und die Beweisführung haben wir auch, sind unsere Übertretungen. Wir haben das Gesetz Gottes mehrfach gebrochen. Er hat Israel damals die 10 Gebote gegeben und die 10 Gebote sind als erstes dafür da, dass wir erkennen, was wir alles an Übertretungen haben. Wir suchen Gott nicht von ganzem Herzen, wir lieben ihn nicht. Den Nächsten lieben wir nur, soweit es uns dient. Wir sind untreu, wir betrügen, wir zerstören den Ruf des anderen. Wir eignen uns Dinge, manchmal auch geistige Dinge an, die uns gar nicht gehören. Und wir gieren nach dem, was unser Nächster hat. Und eigentlich hätten wir es ja verdient. Und damit sind wir alle Todeskandidaten. Wir sind alle im Kriegszustand mit Gott. Und damit Versöhnung geschehen kann, das können wir in 3. Mose lesen, 3. Mose 17. Und das ist ein ganz wichtiger Vers, 3. Mose 17. Das steht nämlich in Vers 11. Denn das Leben des Fleisches ist im Blut und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Und wir brauchen unbedingt jemand, der Blut gibt, das uns retten kann. Und jetzt haben wir alle einen Namen im Kopf, hoffentlich. Wer dieser eine ist, der Blut geben kann, das uns alle rettet. Und das ist Epheser 1, Vers 7. Das ist so ein bisschen Vorspann zu unserem Passatext. Und in Epheser 1, 7, das ist der berühmte Vers, in ihm haben wir die Erlösung, also die Loslösung von der Sünde, die durch den Tod herrscht, durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Das heißt, Gott selbst sorgt für die Sühnung, die wir nicht bringen können. Und wenn es einen Menschen gegeben hätte auf dieser Welt, der das Gebot Gottes nicht übertreten hätte, dann hätte er mit seinem Blut genau einen Menschen retten können. Ich weiß nicht, ob einer von uns dabei gewesen wäre. Aber hier haben wir den Sohn Gottes, der von Natur her gleich wie der Vater ist, gleich Gott göttlicher Natur teilhaftig ist, den menschlichen Körper annimmt und damit hat sein Blut diesen göttlichen Wert, den es braucht, um uns alle zu retten. Und zu den ersten großen Botschaften von Johannes dem Täufer, diesem Herold Jesu, der das Volk Israel vorbereitet auf den Messias, auf den Retterkönig, er sagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Und Paulus schreibt uns in 1. Korinther 5, 7, wir haben ein Passahlamm, das für uns geschlachtet ist, nämlich Christus. Und wenn wir 2. Mose 12 lesen, dann ist das nicht nur eine alte, verstaubte Geschichte mit irgendwelchen rituellen Anweisungen, die wir jetzt getrost hinter uns lassen könnten, sondern dann haben wir, wie sagten das die Alten immer, das Bilderbuch Gottes, dem uns genau zeigt, wie er uns rettet. Und hier in 2. Mose 12 steht dann ja, dass Gott im Land Ägypten redet. Und Ägypten ist das Bild für die Welt, für die Knechtschaft unter der Sünde. Und er sagt, dieser Monat in Vers 2, 2. Mose 12, 2, soll der Anfang der Monate sein. Es soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Hier beginnt es bei dem Passahlamm. Wir haben uns eben ein bisschen mit den Brüdern unterhalten, was eigentlich gefeiert wird in dieser Welt. Die Welt nennt dann den Sonntag und den Montag, auf den wir zugehen, Ostern. Biblisch gesehen feiern wir jetzt Passa. Wir feiern unser Passahlamm, Jesus Christus. Und das ist der Anfang von allem. Wenn irgendwas mit Glauben losgeht, dann geht es mit dem Passahlamm los. Mit der Errettung aus der Knechtschaft der Sünde. Und er sagt dann in Vers 3, redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sprecht am 10. Tag. Und 10 ist immer 5 plus 5. 5 ist die Zahl der Gnade. Und wir sind verantwortlich, was wir damit machen. Am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Vater ein Lamm für jedes Haus. Es ist dieses eine Lamm, das uns rettet. Die evangelische Kirche in Deutschland sagt, das Evangelium wäre nicht exklusiv. Aber das ist es. Jede Religion, auch die christlichen Religionen, führen in die Hölle. Sie bleiben in der Knechtschaft stecken. Sie können uns nicht rausholen. Aber dieses eine Lamm, das rettet uns. Wenn aber das Haus zu klein ist für ein Lamm, so nehme er es gemeinsam mit seinem Nachbarn, der am nächsten bei seinem Haus wohnt, nach der Zahl der Seelen. Dabei sollt ihr die Anzahl für das Lamm berechnen, je nachdem jeder zu essen vermag. Das mal nachgeschlagen bei einer anderen Bibelübersetzung. Also es ist im Sinne gemeint, man rechnet es aufs Lamm drauf. Also guckst, wie viel du brauchst. Und es ist für jeden genug da. Er ist das Sühnopfer für die ganze Welt. Es reicht für jeden aus. Im Himmel ist für alle Platz. Aber nur wenn wir ans Passahlamm glauben, gilt es für uns. Die Erlösung reicht perfekt, um uns wirklich zu erretten. Und das haben wir eben gehört. Wir können nichts dazu tun. Alles, was wir tun und machen, rettet uns nicht. Nur das eine Lamm, dieses Lamm rettet uns und es reicht für jeden aus. Es ist genug. Dann braucht man nicht mehr. Genau nach meinem Bedarf. Es wäscht alle Sünden ab. Das sehen wir gleich noch. Das Blut des Lammes wäscht alle Sünden ab. Und dann kommt Vers 5. Dieses Lamm soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen. Jetzt blättern wir mal hier ein bisschen weiter im Kapitel 12, Vers 46. Und hier haben wir Verordnungen zum Passa. Jetzt denkt man, was wir eben aus Johannes gehört haben. Da steht nämlich, in einem Haus soll man es essen. Ihr sollt von dem Fleisch nichts vor das Haus tragen und kein Knochen soll ihm gebrochen werden. Also wisst ihr, diese Zusammenhänge und diese bildhaften Darstellungen sind für mich immer der ultimative Beweis, dass dieses Buch die Wahrheit ist und ihm kein Widerspruch ist. Diese Zusammenhänge, der verrückteste Mensch, der kann sich das nicht ausdenken. Kein Tolkien, der ein ganzes Silmarillion mit Mythenwelten schreiben konnte, die irgendwie alle zusammenhängen und irgendwie logisch sind. Sowas kann sich kein Mensch ausdenken, nicht mal der. Wie das hier zusammenhängt. Wie das alles perfekt in Jesus Christus erfüllt wird. Dieses makellose Lamm. Und der Petrus deutet es auf Jesus. Er sagt, der Jesus ist unser makelloses Opfer, der von keiner Sünde wusste, der nie einen Fehler gemacht hat, der schon gar nicht von Adam abstammte, weil er ja keinen menschlichen Vater hatte. Josef war nicht sein Vater. Er wurde für seinen Vater gehalten, aber er war nicht sein Vater. Sein Vater war der Vater im Himmel. Und seine irdische Mutter war Maria, die ihn geboren hat. Und die Bibel sagt, er, der Vater, hat den, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht. Und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israels soll es zur Abendzeit schächten. 14 ist 7 plus 7. 7 ist die Zahl Gottes. Wir kennen das vom siebenfachen Geist Gottes her. Und 7 plus 7, es passiert genau dann, wann er es will. Und als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, von einer Frau geboren und unter das Gesetz getan. Das ist Galater 4, Vers 4. Genau in der Fülle der Zeiten, als es sein sollte, dann kam der Sohn und hat alles erfüllt, was zum Beispiel in diesem Text steht. Und hier steht Schächten. Und Schächten ist keine, wie sollen wir das nennen, wie heißt das heute, eine humane Art, Tiere zu schlachten. Schächten ist brutal. Bei dem Opfertier die Kehle durchgeschnitten und dann kann es ausbluten, bei vollem Bewusstsein. Das ist Schächten. Und der Jesus hat, das haben wir eben gelesen, er hat die ganze Geißelung und Verspottung durch die Legionäre und die Kreuzigung, hat er voll bewusst miterlebt. Als man ihm Essig geben wollte, hat er ihn probiert und hat ihn abgelehnt. Er hat das ganze Opfer bewusst für uns gebracht. Und wir lesen oft einfach nur, er wurde gekreuzigt, er wurde gegeißelt, Punkt. Ja, die Evangelisten legen da keinen besonderen Wert drauf, dass sie es irgendwie ausschmücken. Ich will das auch gar nicht machen. Aber die Kreuzigung gehört zu den brutalsten Arten, einen Menschen zu töten. Der Jesus wurde regelrecht zu Tode gefoltert für unsere Schuld. Und in Vers 7 heißt es hier, und sie sollen von dem Blut nehmen, damit beide Türpfosten und die Oberschwellen der Häuser bestreichen, in denen sie essen. Also ich sehe hier immer eine Sache. Ein Türrahmen hat zwei Pfosten und oben eine Oberschwelle. Das ist ein Bild für das Kreuz, für die doppelte Botschaft des Kreuzes. Der Längsbalken zeigt, dass wir mit Gott versöhnt werden. Und der Querbalken ist die Erlösung, die Versöhnung mit Menschen. Und wir haben zwei Türpfosten. Mit Gott ist die Erlösung perfekt durch das Kreuz. Wer das Kreuz Jesu im Glauben annimmt, der ist vollständig mit Gott versöhnt. Er macht Frieden durch das Blut an seinem Kreuz, das ist Kolosser 1,20. Er macht wirklich Frieden mit Gott. Wir sind mit Gott versöhnt. Er hat uns durch seinen Sohn mit sich selber versöhnt. Wir denken an 3. Mose 17. Das Blut ist für die Versöhnung auf den Altar gegeben. Und es gibt zwei Türpfosten. Diese Versöhnung ist perfekt. Aber einen Querbalken haben wir in unserem Bild hier nur einen. Es gibt nur eine Oberschwelle. Die Bibel sagt, haltet Frieden mit euren Mitmenschen, so viel an euch liegt. Manchmal kannst du dich mit Menschen versöhnen. Und manchmal kannst du die Versöhnung suchen und es wird nichts. Und manchmal dauert es, bis Versöhnung geschehen kann. Der Querbalken zeigt von einem Schächer zum anderen Schächer auf Golgatha. Der eine wird gerettet, der andere fährt in die Hölle. Er nimmt es nicht im Glauben an. Er glaubt nicht, dass der Mann, der neben ihm ist, der Messias ist, der die Rettung bringt. Zwei Männer, die das in der letzten Sekunde erleben können, dass neben ihnen der Messias hängt. Einer glaubt, der andere nicht. Sie, an dieser Botschaft entscheidet sich alles. An diesem Jesus am Kreuz entscheidet sich alles. Es entscheidet, wie ich sterbe, und es entscheidet auch darüber, wie ich lebe. Und dann steht hier, das sind die Häuser, in denen sie essen. Und essen bedeutet hier, dass man das im Glauben annimmt. Und das ist Römer 3, Vers 25. Also eine bekannte Bibelstelle. Römer 3, 25, ich denke, die wird uns gleich bekannt vorkommen, wenn wir sie lesen. Da steht dann nämlich, Römer 3, 25, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Ich muss im Glauben dieses Opfer annehmen, sonst hilft es mir nichts. Ich muss Gott vertrauen, dass er mich mit ihm durch seinen Sohn wirklich versöhnt. Sonst hilft es nichts. Für Wahrhalten rettet keinen Menschen. Ich muss in letzter Konsequenz ohne Rückhalt mein Vertrauen draufsetzen. Sonst bringt es mir nichts. Und wenn wir hier weiter gucken in diesem Text, geht es ja noch weiter. Es geht ja um das Haus. Das Haus, das kennen wir aus 1. Timotheus 3,15. Das Haus, es ist das Haus Gottes, die Gemeinde. Und in diesem Haus passiert etwas. Und sie sollen das Fleisch in derselben Nacht essen. In diesem Haus wird gegessen. In diesem Haus wird beständig geglaubt, dass Jesus mich rettet. Und das ist Johannes 1,12. Diejenigen aber, die ihn aufnahmen, gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und einmal heißt Glauben am Anfang von diesem Vers, ich fange einmal in einem Moment an zu glauben, punktuell. Und dann glaube ich ununterbrochen an seinen Namen. Und das erklärt der Jesus in Johannes 6, das Essen, sein Fleisch essen, das Passahlamm essen, bedeutet im Glauben daran festzuhalten, es annehmen und daran festhalten. In der Gemeinde beschäftigt man sich ständig mit diesem Opfer, mit diesem Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Das passiert da drin ständig. Und da kriegt man auch die Kraft her. Das ist unsere Nahrung geistlich. Und der Jesus ist das Wort Gottes. Er sagt ja, oder die Bibel sagt es ja, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Er ist das Wort Gottes letztendlich. Und wenn ich diese Nahrung beständig nehme, muss ich meine Bibel lesen. Da muss die Bibel verkündigt werden, da muss er verkündigt werden. Und in diesem Haus ist es das, was da passiert. Es geht ständig um ihn. Und ich muss mich von ihm nähren, ich habe sonst keine Chance zu überleben. Das ist das Zeichen der echten Gläubigen, sie nähren sich von ihm. Und hier steht dann weiter, wie man es essen soll. Am Feuer gebraten, und Feuer ist immer ein Bild für Gericht über Sünde. Und der Jesus wurde am Kreuz im Gericht, im Zorn Gottes gebraten. Wenn man das nachlesen will, dann kann man Psalm 22 lesen. Psalm 22 fängt an mit den Worten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind die geistlichen Leiden Jesu am Kreuz. Psalm 69 sind die seelischen Leiden am Kreuz. Und Jesaja 53 die körperlichen Leiden. Die Strafe lag auf ihm. Und er hat es auf allen Ebenen vollständig gespürt, diesen Zorn Gottes. Und das soll an unserer Stelle sein. Es gibt dieses alte Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Dann gibt es eine deutsche Übersetzung von Ernst Gebhardt, die ist schon ziemlich alt. Und Ernst Gebhardt hat immer so übersetzt, dass man es auch vor allem gut singen kann, was man da singt. Das folgt dann nicht immer ganz dem englischen Original. Und an einer Stelle textet er so, wer kann sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet? Das heißt, wenn du es nicht glaubst, gehst du verloren. Du hättest gerettet werden können. An einer Stelle sagt Johannes der Täufer wieder über Jesus, das ist Johannes 3, 36. Und da steht, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und hier steht ein interessantes Wort im Griechischen, apisteo heißt das, glaube ich. Also das ist nicht das klassische Wort für Glauben, sondern man könnte es frei übersetzen, man weigert sich zu glauben. Ich verweigere mich dem Sohn Gottes, ich will ihm nicht glauben. Jemand sagt immer, im Himmel sind nur Freiwillige. Aber auch in der Hölle sind nur Freiwillige. Und dann sagt er hier weiter in Vers 8, 2. Mose 12, 8. mit ungesäuertem Brot. Das ungesäuerte Brot, wo kein Sauerteig drin ist. Heute nehmen wir Hefe, damit das Brot schön aufgeht oder der Kuchen, die Brötchen. Vielleicht mag das jemand zu Hause noch. Und das hat ja immer ein Merkmal. Manchmal kann man ja über Bäcker schimpfen, wenn sie Brötchen hat, wo du denkst, du beißt nur Luft rein. Das macht die Hefe. Da geht das Ding auf, es bläht sich ja auf. Das ist ja auch ganz gut und Israel durfte das ja auch damals essen. Aber hier verbietet er ihnen das. Das zeigt ja auch diesen Aufbruch, den sie hatten. Die haben keine Zeit gehabt, hier lange zu fackeln. Die haben 4 Tage Zeit gehabt, da mussten die weg sein. Das war nicht ein Urlaub fahren für die, sondern die haben ihre Zelte vollständig abgebrochen. Die sind ausgewandert, für immer, aus diesem Land. Sondern sie haben hier Brot gegessen, das nennt man auch die Matzen. Und das ist ganz interessant, das ist ja ich sag mal mit unserem Begriff heute, keine Hefe drin. Das heißt, der Teig geht gar nicht auf. Das Brot bleibt so, wie man es geformt hat. Meine Bekehrung tut man nicht groß. Ich habe das mal gehört von einer jungen Dame, mit mir verwandt. Sie erzählt Zeugnisse in der Gemeinde und man freut sich ja und gehst ja mal darauf zu und sprichst das ja mal an. Und dann sagt sie zu mir, ja, ich bin auch froh, dass ich das endlich geschafft habe. Ja, ich dachte dann auch nur, wenn du was geschafft hast, dann ist es nichts wert. Der Gläubige bläht sich nicht auf. Der weiß ganz genau, dass er nichts gemacht hat. Der sich echt bekehrt, weiß, er kann nichts tun dafür. Kann nichts machen. Du kannst nur eine Sache tun, in Anführungszeichen, die richtige Haltung im Herzen einnehmen. Und das ist kein Werk. Bekehrung darf kein Werk sein. Man wird nicht errettet, weil man seine Sünden bekennt. Man wird nicht gerettet, weil man ein Gebet spricht. Als Petrus zu Cornelius, dem römischen Hauptmann, kommt und unter denen das Evangelium sagen sollen, die werden wiedergeboren in dem Moment, wo er noch predigt. Da hat keiner gebetet. Aber die haben es im Glauben angenommen. Wisst ihr, man darf bei einer Bekehrung beten. Man darf auch dem Herrn Jesus sagen, was man alles falsch gemacht hat. Aber aufgrund dessen wird man nicht errettet, sondern nur, weil man es glaubt, dass das, was hier steht, gilt für mich persönlich. Und sein ganzes Vertrauen darauf setzt, dass das stimmt, was hier steht. Mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Und ja, der Kelch, den Jesus getrunken hat, hat wahrscheinlich übel gestunken, wenn man es im Bild spricht. Er betet ja in Gethsemane, lass diesen Kelch doch an mir vorübergehen, wenn es geht, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das war bitter für ihn. Und wahrscheinlich war das Bitterste für ihn, dass der Lebensfürst den Tod erleiden musste. Wisst ihr, wenn man das annimmt, dann isst man hier auch bittere Kräuter. Denn das bedeutet Verzicht. Das bedeutet, dass man in diesem Leben nicht mehr alles genießen kann, was der Nicht-Errettete alles so genießt in seinem Leben. Und der Petrus schreibt einmal, wir schlagen das mal auf. Moment. Das müsste 1. Petrus sein. 1. Petrus 4. Und da steht in 1. Petrus 4, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen und die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Und später schreibt er noch, dass das, wenn man nicht mehr mitmacht in diesem heillosen Schlamm der Welt, dann befremdet sie das. Das kommt dann auch als Reaktion. Wisst ihr, wirklich mit der Sünde zu brechen? Und Israel musste den Sauerteig raustun. Der Sauerteig ist ein Bild für die Sünde. Paulus schreibt später in 1. Korinther 5, fegt den Sauerteig raus. Bricht absolut mit der Sünde. Und das bedeutet, dass wir im Fleisch leiden werden. Unserem Fleisch gefällt das nicht. Das wird aufbegehren. Und das ist bitter. wenn man seinem Fleisch, seiner Lust das entzieht, was es sonst immer gerne hatte. Das hat einen Preis und der ist bitter. Dafür werden wir belohnt im Himmel, keine Frage, aber hier für uns wird es ein bitterer Kampf. Und auch die Reaktion, die uns die Welt dann manchmal entgegenbringt, die ist echt bitter. Die kann bitter sein. Diese Verachtung oder dieses Lächerlichmachen, das Belächeln, das ist bitter. Ich rede jetzt von uns. Geschwister würden uns vielleicht belächeln. Bei denen geht es um Leben und Tod. Da nimmt das Wort bittere Kräuter noch eine ganz andere Dimension an. Und der Herr weiß, ob wir das hier auch noch mal erleben werden oder nicht. Und dann steht hier weiter, man soll es nicht in Vers 9 davon roh essen, auch nicht im Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten. Jetzt haben wir das im Feuer gebraten wieder. Wasser steht oft für das Menschliche. Jesus bringt kein menschliches Opfer als Mensch da. Er bringt es als Sohn Gottes, seinen menschlichen Leib da. Und bei der Bekehrung darf Menschliches keine Rolle spielen. Man erzählte mal von der Evangelisation. Man hat fleißig verkündigt und evangelisiert, aber irgendwie bekehrte sich keiner. Und dann war da jemand, der wohl ein bisschen Interesse gezeigt hat. Und dann hat man dem, so dahin buxiert, so überredet, dass er sich bekehrt. Ich glaube, 2 Wochen später war es, dann sagte er nach Gesprächen, wenn ich diese Illustrierte nicht mehr lesen darf, dann hat das ja alles keinen Wert. Ich muss aufpassen, wenn es um Bekehrung geht. Denn am Ende muss der Mensch sich selber bekehren. Wir können das nicht machen. Wenn wir unsere Finger da reinstecken und da rumprokeln und den rumschieben und rumbuxieren, dass er doch endlich mal sein Übergabegebet spricht, dann haben wir Halbbekehrte. Und das Schlimmste, was es gibt, sind Halbbekehrte. Oder wenn jemand sich nicht wegen der Menschen nur halbbekehrt, sondern nur formell und den Sauerteig nicht aus seinem Herzen auskehrt, das heißt nicht mit der Sünde bricht und nicht alles bereit ist aufzugeben. Wir kennen das von den 10 Jungfrauen, die 5 Klugen und die 5 Törichten. Und die 5 Törichten haben zwar auch Lampen, die sind sicher hübsch geschmückt und verziert, um den Bräutigam heimzuleuchten, wenn er seine Braut nach Hause holt, aber sie haben kein Öl dabei. Und Öl ist Bild vom Heiligen Geist. Und die Bibel sagt, wer den Geist des Herrn nicht hat, der ist nicht sein. Wer keine echte Wiedergeburt erlebt hat, ist nicht sein. Da kann formell und äußerlich alles stimmen. Ich habe ein Übergabegebet, ich war in der Seelsorge, ich bin Mitglied in der Gemeinde, ich stehe auf einer Liste, ist alles wunderbar, oder vielleicht stehst du auch nicht auf der Liste. Das ist so halbe Bekehrung, nicht durchgedrungen, nicht vom Tod zum Leben durchgedrungen, nicht alles abgegeben. Formell äußerlich mitgemacht, weil es vielleicht jemand anders gemacht hat. Ja, ich kenne das von früher, Evangelisation. Und dann so die älteren Kinder, die strömen dann Scharen nach vorne und du siehst ihn an, der geht doch mit, weil sein Freund geht. Okay, es sind Kinder, willst du die nicht zu hart verurteilen? Wenn man es macht, weil halt jemand anders macht. Wenn man halt es interessant findet. Aber wirklich diesen Bruch vollziehen, sich wirklich wegwenden von der Finsternis, von der Sünde. Und alles, alle Brücken rückhaltlos abbrechen. Nur noch Jesus rettet mich, nur noch er soll mein Leben sein. Sondern am Feuer gebraten, sein Haupt samt seinen Schenkeln und den inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Ganz oder gar nicht. Man sagt ja zum Beispiel, das Lieblingsmöbelstück des Teufels ist die lange Bank. Aber ich habe ja noch Zeit. Ich weiß nicht, ob du noch viel Zeit hast. Das weiß keiner. Die Bibel sagt, dem Menschen ist einmal gesetzt zu sterben, danach das Gericht. Und keiner weiß, wann er stirbt. Sterben auch junge Menschen. Ah, jetzt will er die Leute Angst machen mit dem Tod. Aber der Tod ist real in unserem Leben. Das denke ich mir ja nicht aus. Das ist ja Fakt. Meistens sterben alte Menschen. Aber ich weiß auch nicht, ob du immer die Möglichkeit hast. Der Jesus sagt, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Ich kann mich nicht immer bekehren, wann ich will, wann es mir passt in meinen Plan. Ich habe die Möglichkeit nur dann, wenn der Vater mich zieht. Wenn das Reden Gottes dich trifft, dann ist es der Moment, wo du dich bekehren solltest. Wo du umkehren solltest von deiner Sünde. Das ist der Moment. Verschleudere den nicht. Der ist wichtig. Denn irgendwann gibt es einen Point of No Return. Dann redet Gott nicht mehr. Und das Schlimmste ist, wenn Gott nicht mehr redet. Und wenn wir die Menschheit heute angucken im Ganzen, dass das Reden Gottes ziemlich still geworden. Guckt unser Volk an, wie das untergeht in Sünde und Lüge und allem Möglichen. Und nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll und welche Entscheidungen man treffen soll. Das ist der Zustand, wenn Gott langsam aufhört zu reden. Mein Gott gilt immer ganz oder gar nicht. Es gibt keine Menschen, die das gut finden, die dem zugewandt sind und dann im Himmel landen. Entweder ganz oder gar nicht. Entweder alles essen oder nichts. Und dann steht hier weiter in Vers 10, wenn aber etwas davon übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. Ja, warum sollen wir das Opfer verbrennen? Wir können doch das Opfer Jesu verbrennen. Nein. Da deutet er, denke ich, das Preisgericht an. Wenn ein Gläubiger nicht vollständig sein geistliches Leben, sein Glaubensleben vom Opfer her lebt, die Werke, die er ohne das vom Opfer her tut, die werden verbrennen. Und ich denke nicht, dass das Preisgericht, naja, so eine Art Trostpflastergericht ist. So, vielleicht kennt ihr das von den Bundesjugendspielen, kennt das vielleicht jemand, diese Mach-mit-bleib-fit-Urkunde, Hauptsache bist dabei gewesen. Das Preisgericht, da geht es nicht ums Verlorengehen oder nicht Verlorengehen, dann ist man gerettet. Aber ein Gericht ist immer übel und brutal. Ich denke nicht, dass man da steht und sagt, ja, fast alles, was ich im Dienst gemacht habe und so, ist zwar jetzt verbrannt, weil es meine eigene Kreativität, meine eigenen Ideen, aber ist doch nicht so schlimm. Ich denke nicht, dass einer so da stehen wird. Das wird brutal werden. Und weiter steht, so sollt ihr es essen. Eure Lenden umgürtet, eure Schuhe an euren Füßen und eure Stäbe in euren Händen. Und in Eile sollt ihr es essen. Es ist das Passa des Herrn. Die mussten nämlich am nächsten Morgen, die haben es dann über Nacht gegessen, am nächsten Morgen früh mussten die aufbrechen. Die mussten fertig sein, die Taschen gepackt. Wenn sie ein Lasttier oder einen Karren haben, das musste bereit sein, um loszufahren. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn wir mit der Familie wo losfahren wollen, meistens kommen wir eine Stunde später los, als wir es geplant haben. Die hatten diese Möglichkeit jetzt nicht so. Und die Zeit drängt. Ich weiß nicht, welcher Evangelist das war, aber er verkündigt das Evangelium und schickt die Leute dann ganz entspannt nach Hause, weil sie ja morgen wiederkommen werden. Und sagt, überlegt euch das mal und dann morgen sehen wir uns wieder. Und über Nacht gibt es einen Brand in der Stadt und viele Menschen von denen, die da waren, sterben im Feuer. Die Zeit drängt einfach. Wir können damit nicht spielen. Och, mach ich später mal. Und naja, ich gehöre ja eigentlich dazu irgendwie, aber so ganze Sache mit Jesus machen, naja, das ist mir... Das war bei meiner Bekehrung das Thema. Ich lag in dieser Jungscher-Freizeit, alle waren irgendwo unterwegs im Tischtennisspiel und Kickern und keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Ich lag alleine auf dem Zimmer, auf dem Hochbett ganz oben, also überhaupt nicht so sakral und fromm, liegend auf dem Bett. Dann klopft der Heilige Geist leise an und sagt, Matthias, was ist denn jetzt? Du bist 15, wo soll es hingehen? Entweder ganz Jesus und er rettet dich und du legst dich ganz auf den Altar für den Dienst, oder du lässt es bleiben. In 1. Thessalonicher schreibt Paulus den Thessalonichern, wie sie sich bekehrt haben, nämlich um dem lebendigen Gott zu dienen. Bekehrung heißt auch, ich bin bereit, ihm alles hinzugeben, um dem wie ein Sklave zu dienen. Das beinhaltet Bekehrung auch. Paulus sagt das ja einmal zu den Philippern, also er hat so zwei Sachen, die will er beide unbedingt. Er will gerne abscheiden und beim Herrn sein. Er will gerne nach Hause gehen zu Jesus und sterben. Aber er weiß ganz genau, eigentlich muss er da bleiben. Die Philipper brauchen ihn noch. Er muss ihnen noch einen Brief schreiben, er muss noch andere Dinge tun. Ich bin bereit, bei einer echten Bekehrung hinzugehen, wo Gott will. Entweder zu ihm und ich gebe mein Leben auf, oder ich gehe dahin, wo mein Platz am Leib Christi ist und arbeite in seinem Reich. Hier steht ja, es ist umgürtet der Lenden. Das kennen wir alle zum Beispiel aus der Waffenrüstung. in Epheser 6, wo die Lenden umgürtet sind mit der Wahrheit. Die Gläubigen sind Menschen der Wahrheit. Sie sind ehrlich und aufrichtig und sie spielen nicht rum. Sie tun nicht so auf der Kanzel, ich stehe hier, ich erzähle euch hier eine ganze Menge, aber glaubt doch nicht, dass jemand, der vorne viel verkündigen kann, dass bei dem alles glatt läuft. Schon allein so eine Vorbereitungszeit kann eine Katastrophe sein. Du schleppst dich manchmal auf den Knien, im Bild gesprochen, durch, damit du überlebst. Du stehst da nicht und sitzt fröhlich an deinem Arbeitstisch und das ist alles toll und die Kinder spielen ja alle mit, die sind alle ruhig. Nein, ich saß gestern bei der Vorbereitung, unsere Tochter hat gehustet wie eine Wilde im Bett. Und in der Wohnung hörst du das alles und dann kannst du nicht sitzen bleiben. Ich erzähle noch nicht mal was von den Niederlagen, die ich habe geistlich. Der Gläubige ist jemand, der ist absolut ehrlich. Und so nimmt er auch die Haltung vor Gott ein. Das ist auch die Haltung bei der Bekehrung. Ich enthalte ihm nichts vor. Ich tue nicht so, als wäre ich, ganz so schlimm bin ich ja auch nicht. Doch, du und ich, wir sind elendige Sünder, wir sind richtig böse. In der alten Schlachter heißt es, dass in einem Psalm, glaube ich, der Übersetzer Franz Eugen Schlachter das damals so, dass man im Herzen einen Vorrat an Bosheit hat. Jetzt gucken wir ehrlich in unser Leben, da kommt eine Menge Bosheit raus. Und manchmal sind die Gläubigen schlimmer als die Ungläubigen. Es ist das Passer des Herrn. In Vers 12 heißt es, denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten schlagen, vom Menschen bis zum Vieh. Und ich will an allen Göttern der Ägypter ein Strafgericht vollziehen, ich der Herr. Israel hatte hier eine klare Bedrohung. Luther übersetzt mit dem Würgeengel, der durch Ägypten gezogen ist. Der hat alle Erstgeburt umgebracht im Land und das war schlimm. Da war in jedem Haus war Trauer. Und in jedem Haus war ein finanzieller, ökonomischer Schaden, weil beim Vieh auch das Erstgeborene gestorben ist. Und der Tod ist das letzte Gericht. Und das Gericht, das auf unserem Leben steht, ist nicht nur, dass ich einmal sterben werde, das ist der erste Tod, sondern der zweite Tod, die Hölle. Manchmal fängt das Gericht auf der Erde über die Sünde schon an. Manchmal hast du den Eindruck, es gibt böse Menschen, die werden steinalt und es passiert nichts und dann schlafen die auch noch nachts ruhig ein. Keine Sorge, die kommen auch ins Gericht. Dem letzten Gericht entflieht kein Mensch. In 2. Petrus 3, 7 steht was. Das sollten wir lesen dazu. Da steht nämlich, die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Wir laufen unaufhaltsam auf dieses Gericht zu und wir können nichts tun, dass diese Sache überhaupt abbremst. Dieses Gericht kommt. Das Gericht Gottes kommt über unsere Sünde. Bleibt nur eine Frage. Hast du den Sohn? Denn entweder trägst du das Gericht oder er. Die Entscheidung muss jeder fällen. Einer muss das Gericht tragen. Dieses Gericht wird kommen. Und hier in Vers 13 ist der letzte Vers. Da steht, und das Blut soll euch zum Zeichen dienen an euren Häusern, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich verschonend an euch vorübergehen. Und es wird euch keine Plage zu eurem Verderben treffen, wenn ich das Land Ägypten schlagen werde. Es gibt nur eine Sache, die uns rettet. Das ist das Blut des Passahlammes. Und Jesus Christus ist unser Passahlamm. Das Einzige, was uns rettet. Und die einzige Botschaft, die wir Christen haben, ist Jesus und sein Blut, das uns rettet. Sonst rettet uns gar nichts. Und wisst ihr, es gibt viele wichtige Themen in der Bibel. Wir können über Heiligung reden, über Familie und Ehe reden und über Jüngerschaft und alles Mögliche. Aber ohne dieses Blut ist nichts etwas davon irgendwie wertvoll. Nichts. Weil es nichts bringt ohne dieses Blut. Und dieses Blut rettet uns am Ende. Das können wir lesen, zum Beispiel in Offenbarung 7. Ich finde das immer einer der bewegendsten Verse in der Bibel. Offenbarung 7, Vers 14. Da fragt, wird der Johannes, von, der sieht da so eine große Schar im Himmel und dann fragt ihn einer der Ältesten, die da vor dem Thron Gottes sind, weißt du, wer das ist? Und Johannes weiß es nicht. In Offenbarung 7, Vers 14 steht dann, und ich sprach zu ihm, also der Johannes spricht zu diesem Ältesten, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen, und sie haben ihre Kleider gewaschen, und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes. Wenn wir vor dem Thron Gottes stehen wollen, ist das einzige Mittel, das es gibt, das Blut des Lammes. Und das brauchen wir Gläubigen heute noch jeden Tag. Wir müssen beständig unsere Kleider weiß machen. Das ist das Zeichen eines echten Gläubigen. Er macht beständig seine Kleider weiß im Blut des Lammes. Es gibt noch andere Zeichen von einem echten Wandel in Christus. Aber das ist das Fundamentale, von dem alles ausgeht. Denn wenn die Kleider schmutzig sind, werden sie immer noch schmutziger. Ich kann auch nur dann Sieg über Sünde haben, wenn ich gewaschen bin in Jesu Blut. Wenn ich die Sünde, den Sauerteig nicht rausfege, dann kommt der nächste Schmutz und der nächste. Ich brauche immer dieses Blut. Wissen, wenn wir diese Tage so sehen, und nennen wir es mal das Passafest der neutestamentlich Gläubigen, Karfreitag, Ostern, die Auferstehung, Petrus sagt in Apostelgeschichte 2, und er konnte nicht im Tod bleiben, weil er eben dieses makellose, sündlose Lamm Gottes ist. Der Tod hatte keine Macht über ihn. Er herrscht durch die Sünde und Jesus hatte keine Sünde. Er ist stellvertretend für unsere Sünden gestorben. Der Tod konnte ihn nicht halten. Das ist ja hier nicht zu Ende mit dem Tod Jesus von Nazareth. Und dann ist das Evangelium vorbei und dann war er ein netter Mensch, der uns vielleicht ein paar weise Dinge zum Leben mitgegeben hat und das war's. Nein, es geht weiter. Das haben wir auch in Johannes 19 gelesen. Johannes bezeugt den biologischen Tod Jesu, der hundertprozentig tot war am Kreuz, weil Blut und Serum aus seiner Wunde geflossen ist. Und wenn ihr mal so Blutproben gesehen habt beim Arzt, die sind ja erstmal noch knallerot, wenn die frisch abgenommen werden. Und wenn die zu lange rumstehen, dann setzen sich unten die roten Blutkörperchen ab. Das ist schön rot. Und oben siehst du nur noch das Serum. Und das ist durchsichtig. Und das fließt aus dem Leib Jesu. Er war wirklich biologisch tot. Der steht dann leibhaftig auf. Und von diesem Jesus möchte ich was lesen aus Lukas 22. Und damit möchte ich jetzt schließen. Es steht nämlich in Lukas 22, 15 und 16. Und wer diesen Zettel da genommen hat oder ihn noch nehmen will, muss man ihn nicht nehmen, aber da steht das auf der Rückseite nochmal drauf. Es steht in Lukas 22, 15. Ich lese ab 15. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Dem Herrn Jesus hat es herzlich verlangt danach, dieses Passa zu essen. Und er hat es sicher nicht einfach nur mit dem Rückblick auf den Auszug aus Ägypten, des Volkes Israel, genommen, sondern ihm war vollkommen bewusst, dass er das Passalamm ist. Es ist interessant, bin ich durch jemand anderen draufgekommen, in den vier Evangelien steht nicht, dass sie das Passalamm tatsächlich gegessen haben. Ich gehe mal davon aus, die haben ganz normal Passa gefeiert und das Passalamm gegessen, aber es wird nicht erwähnt. Wisst ihr denn, das wahre Passalamm saß mit ihnen am Tisch. Und für ihn, manche sagen, es heißt wörtlich an der Stelle, es hat ihn mit Sehnsucht verlangt danach. Wenn man das alles sieht und jetzt als Gläubiger dieses Passa im Alten Testament sieht, wie der Jesus gemalt wird von uns, vor unseren Augen. Und das sagt der Paulus ja zu den Galatern, er ist halt der Gekreuzigte, ist vor euch vor die Augen regelrecht gemalt worden. Hast du Verlangen nach dem Abendmahl? Kommst du zum Abendmahl hier hin und denkst, endlich wieder Passamahl, endlich wieder Abendmahl. Jesus und sein vollkommenes Opfer, das mich rettet. das jetzt mein ganzes Leben, mein ganzes Sein ausmachen sollte. Jesus verlangt danach und er sagt, er wird nicht mehr davon essen. Erst im Himmel wird er wieder davon essen mit uns. Wo ist unsere Sehnsucht? Wisst ihr, wir haben ja auch viele Lieder in der Christenheit. Und wenn du guckst, die Lieder, die heute verschwunden sind, sind, zum Glück haben wir noch die Lieder, die, wie wir es heute gesungen haben, ja, das Opfer Jesu besingen am Kreuz. Aber wir singen immer weniger Lieder, wo es um die Heimat im Himmel geht, wo wir eigentlich hinwollen. Es gibt dieses alte Lied, im Himmel gibt es manches, was ich gerne möchte sehen. Da liegt der Mann im Sterben, Reich Gottes Mitarbeiter, alt, und die Kinder stehen um seinem Bett herum und sie schwärmen, wie schön es im Himmel sein wird. Da gibt es goldene Straßen und Tore aus Perlen und alles wunderbar und Licht und alles aus Glas und wie die Tore sind und die Straßen und alles und das kristallene Meer. Und der Mann liegt da und irgendwann brüllt er los: Geht mir weg mit diesem Plunder! Ich will Jesus sehen! Und so geht dieses alte Lied. Im Himmel gibt es manches, was ich gerne möchte sehen. An Schönheit wird mein Herz sich dort erfreuen. Da wird ein bisschen beschrieben, was alles gibt. Und dann ist es immer im Kehrvers, im Refrain: Und der Erste, den ich je sehe, soll Jesus sein. Wo ist unser Verlangen? Was brennt uns auf der Seele?